Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Premiere bei Starting Grid, eurem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Denn ihr hört es vielleicht, Kevin ist nicht da. Kevin ist im Urlaub in Südfrankreich, deswegen halten Christian Nimmervoll und ich hier heute die Stellung. Hallo Christian.
Hallo Ole, grüß dich. Und ich muss gleich mal negativ anmerken und damit den Hörern vorweggreifen, offensichtlich ist auch Kevin kein Hardcore-Fan.
Richtig, genau. Also nicht nur ich bin kein Hardcore-Fan, sondern auch Kevin ist kein Hardcore-Fan, denn Kevin hat das Rennen noch nicht mal gesehen. Ja? Also, ja, das ist schon stramme Leistung, muss man sagen. Aber gut, da könnte man jetzt natürlich drüber streiten, muss man das Rennen denn eigentlich gesehen haben, denn viel los war ja nicht. Vielleicht deine Einschätzung zum Rennen mal allgemein.
Ja, ich habe darüber heute schon mit Kollegen gesprochen und wir teilen diese Einschätzung hundertprozentig. Allerdings hat das Rennen trotzdem, dass es eigentlich relativ eine langweilige Angelegenheit auf der Strecke war, die ein oder andere Geschichte produziert, wie ich finde, über die man dann im Nachhinein schön diskutieren kann. Also allen voran natürlich die Zielflaggen-Story, wunderbar. Also es gab schon ein bisschen Diskussionsstoff, aber stimmt, auf der Strecke per se war es natürlich stinklangweilig, das kann man nicht schöner reden. Und das noch dazu zur besten Sendezeit. Also so gesehen hat sich der Kevin einen guten Termin ausgesucht, um das Rennen zu verpassen.
Ja, also wenn man ein Rennen verpassen konnte, dann das. Natürlich auch nach Monaco jetzt das zweite Rennen in Folge, was jetzt nicht so toll war. Ich persönlich fand es ein bisschen spannender als Monaco, weil zumindest ein bisschen irgendwie was drin war. Aber vielleicht fangen wir mal von vorne an, denn am Start gab es eigentlich ja die einzige Action auf der Strecke, nämlich der Crash, der viel diskutierte Crash von Brendan Hartley und Lance Stroll gleich in der ersten Runde. Und da sind die Meinungen doch ja ziemlich auseinandergegangen, wobei ja, ich ganz klar sehe, dass da eigentlich war es ein normaler Rennunfall in meinen Augen. Lance Stroll ja hatte ein bisschen übersteuern und hat ja Brendan Hartley in die Wand gedrückt. Was ziemlich heftig aussah, aber was zum Glück glimpflich ausgegangen ist, für Brendan Hartley, ja, ich glaube, für den war das eine herbe Enttäuschung, weil er hatte ja ein ganz gutes Qualifying und hatte natürlich auf Punkte gehofft, war dann wieder nichts. Glaubst du, dass Brendan Hartley in Frankreich noch im Toro Rosso sitzt nach der Nummer?
Ja, glaube ich schon, weil für den Unfall konnte er ja definitiv nichts. Also bei Lance Stroll sind wir uns noch nicht ganz sicher, ob er nichts dafür konnte. Der hat nach dem Rennen nur gesagt, und ich weiß nicht, ob es da schon einen neueren Wissensstand gibt inzwischen, aber mein letzter Stand war, dass er gesagt hat, er hatte wohl davor irgendeine Berührung mit einem McLaren und es könnte sein, dass da vielleicht irgendwie Reifendruck verloren gegangen ist dann in der Folge. Das würde das erklären. Also Stroll, wenn nicht der Reifen kaputt war, muss man ihn schon ein bisschen in die Pflicht nehmen. Aber selbst das kann mal passieren, dass du halt ein bisschen ins Rutschen kommst. Wie dem auch sei, Hartley definitiv keine Schuld. Und bis dahin, und das ist natürlich bitter für ihn, hat er wahrscheinlich eines seiner stärksten Wochenenden abgeliefert dieses Jahr, weil er war eigentlich im Training konstant schneller als Pierre Gasly. Man muss natürlich dazu sagen, Gasly hat so ein bisschen das Handicap gehabt, dadurch, dass die auf den Motor zurückgerüstet haben. Also Hartley hatte die neueste Honda-Ausbaustufe, Gasly zumindest im Qualifying nicht. Die haben so oft hin und her gewechselt, dass ich mir jetzt gar nicht sicher bin. Aber ich glaube, im Qualifying hatte der noch die alte drin und dann im Rennen wieder die neue. Aber nichtsdestotrotz, ganz starke Vorstellung eigentlich von Brendan Hartley und schade, dass er das nicht zeigen konnte. Warum ich glaube, dass er zumindest in Frankreich noch im Cockpit sitzen wird, ist, dass Toro Rosso einfach keine Alternativen hat, wenn sie denn da reinsetzen würden. Weil Pascal Wehrlein kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre natürlich rein theoretisch ein Kandidat, aber wenn man weiß um das Verhältnis zwischen Red Bull und Mercedes und im Besonderen zwischen Helmut Marko und Toto Wolff, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass ein Mercedes Junior Red Bull aushilft. Lando Norris, haben wir ja schon gehört, kommt nicht in Frage für die Toro Rosso-Nummer. Also das wurde zumindest kommuniziert. Auch wenn Zak Brown am Wochenende gesagt hat, die könnten sich vorstellen, dass sie den verleihen, aber nicht, also er muss McLaren Junior bleiben im Großen und Ganzen. Also ich glaube, dass es auch dafür dann ein Dealbreaker ist. Und dann gibt's halt kaum noch jemanden. Und deswegen mangels Alternativen glaube ich, dass Hartley sozusagen die Schonfrist bekommt. Und wie gesagt, mit dem Kanada-Wochenende hat er eigentlich auch seinen Beitrag dazu geleistet, dass er das auch tatsächlich verdient. Schade, dass wir ihn nicht im Rennen gesehen hätten. Das hätte ihm potenziell entgegenkommen können. Weil er ist ein starker Rennfahrer, das wissen wir. Das Manko bei ihm ist eher Qualifying. gefallen.
Definitiv. Also das muss man sagen. Ihm liegt die Strecke auch, glaube ich. Er hat ja wirklich ein sehr gutes Wochenende gezeigt. Deswegen wahrscheinlich auch die wirklich ja sehr verärgerte Reaktion, weil er da ja auch nichts für konnte. Natürlich war es ein bisschen optimistisch, da außen daneben zu fahren, wo jetzt nicht so viel Platz war. Aber ich glaube, dafür konnte er am allerwenigsten was. Und das ist natürlich ja wirklich, wirklich ärgerlich für ihn, weil dann hat er einmal das an dem Wochenende das Auto, was funktioniert und ja, keine Probleme, so wie sonst immer. Und,
genau, und dass er es nämlich da probiert hat, lag wahrscheinlich an einem Überschuss an Grip, den die beiden Toro Rossos hatten, die als einziges Risiko eingegangen sind, auf den Hypersofts zu starten. Und Pirelli hat gesagt, der ist ungefähr in der Anfangsphase, wenn der noch nicht verschleißt, eine Sekunde schneller als der Ultrasoft. Also ich glaube, erstens wurden die mit Sicherheit instruiert vom Team, dass sie am Anfang sozusagen Meter machen müssen. Und zweitens hatte der mit Sicherheit einfach mehr Grip aus den Ecken raus als die anderen. Das, glaube ich, erklärt, warum er überhaupt da war, wo er war. Aber nochmal, Vorwurf kann man ihm da definitiv keinen stricken.
Nee, also es wäre extrem schade, dass, also wenn es so kommen würde, dass er beim nächsten Rennen nicht mehr im Auto sitzt. Bei Dani Kiat war es ja recht ähnlich, wobei das natürlich ja halbwegs selbstverschuldet dann doch war. Aber es ist natürlich die Frage, wen setzt man da rein? Da hat Red Bull, glaube ich, ja ein ziemlich ziemlich großes Problem tatsächlich, weil man nicht so wirklich die Nachwuchsfahrer hat. Und Lando Norris, zu dem Thema kommen wir aber später noch, wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch was anderes zu tun haben. Und ja, aber sonst war es am Start dann doch relativ ruhig. Sebastian Vettel konnte sich souverän absetzen. Valtteri Bottas hat dahinter Max Verstappen geblockt, der ja auch auf Hypersoft gestartet ist. Und dann gab es beim Restart noch einen kleinen Zwischenfall zwischen Carlos Sainz und Sergio Perez, dessen ja Rennen dadurch eigentlich zerstört wurde. Gab eine Berührung, gab aber keine Folgen nach diesem Zwischenfall. Ja, und ansonsten war es das ja eigentlich auch schon mit der reinen Renn-Action. Ich fand aber trotzdem, und das hat ja, auch
jemand... Kann man zudrehen, oder gehen wir ins Freibad?
Ja, genau. Also das ist bei dem Wetter vielleicht ein bisschen sinnvoll. Oder so wie Kevin. Kevin hat das richtig gemacht. Der sitzt schön in Frankreich in der Sonne, wo das nächste Rennen stattfindet. Er ist aber leider nicht in der Nähe, kann ich euch sagen. Er kann keinen Abstecher da innen machen. Das wäre ein bisschen weit, habe ich schon mit ihm drüber gesprochen. Nee, aber jemand hat es in unserer Facebook-Gruppe sehr schön geschrieben. Es war ein langweiliges Rennen für das Rennen, aber ein sehr spannendes Rennen für die Weltmeisterschaft. Denn ich glaube, es gab viele interessante Themen. Sebastian Vettel, der einen souveränen Start- und Zielsieg gefeiert hat, und ein Lewis Hamilton, der mal wieder, muss man sagen, nicht in Form war.
Ja, Nico Rosberg hat gesagt, es war ein Off-Wochenende, das Lewis Hamilton da hingelegt hat. Wir vergeben ja immer montags unsere Noten und haben da in der Redaktion, haben da auch jedes Mal eine Telefonkonferenz, wo wir dann drüber sprechen, wie bewerten wir denn. Haben uns dann bei Lewis Hamilton für eine 4 entschieden, was grundsätzlich ja wahrscheinlich relativ hart ist, weil einer, der den Speed hat, wie Lewis Hamilton, eine 4 reinzudrücken, ist schon hart am Limit. Umgekehrt haben wir halt bei ihm als Messlatte so ein bisschen angelegt, die spezielle Situation, also dass er ja gerade in Montreal eigentlich immer extrem stark war und da konnte er dieses Jahr irgendwie nicht so richtig liefern. Also tatsächlich hat man das Gefühl, Bernie Ecclestone hat das ja am Jahresanfang schon mal gesagt, das ist nicht der alte Lewis Hamilton. Und auch Nico Rosberg hat gesagt, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob bei RTL oder Sky am Wochenende, dass der Lewis Hamilton halt einfach, wenn er gerade nicht die Riesenlust hat vielleicht, hat er immer wieder diese Wochenenden drin. Und ich glaube, das war tatsächlich so ein Fall. Man muss das natürlich ein bisschen relativieren. Also der war eine Zehntelsekunde langsamer als Bottas im Qualifying und auch im Rennen ja jetzt nicht meilenweit entfernt, weil überholen war irgendwie dieses Jahr nicht so einfach in Montreal, wie wir das in anderen Jahren schon gesehen haben. Also das war jetzt keine Totalkatastrophe, aber wenn man diesen hohen Maßstab anlegt, den man bei Lewis Hamilton anlegen würde, normalerweise dann hat er unterperformt, ja, weil gerade in Montreal hätten wir eher gedacht, da wird er vielleicht eher ein bisschen schneller sein als Bottas. Und wenn er dann ein bisschen schneller gewesen wäre, wäre er eh irgendwo im Bereich Vettel rumgefahren. Ja, und Mercedes als Team, darüber sprechen wir mit Sicherheit auch, aber ich schlage mal direkt die Brücke. Denen hat halt mit Sicherheit dieses Motoren-Update gefehlt, was die ja in letzter Minute sozusagen abgesagt haben. Das haben die eigentlich geplant gehabt. Aber da war man sich dann hinsichtlich der Zuverlässigkeit doch nicht hundertprozentig sicher. Und als ich das gelesen habe, fiel mir sofort ein Zitat von Toto Wolff ein, der vor ein paar Wochen gesagt hat, man weiß dieses Jahr nicht so genau, muss man das allerletzte Limit ausreizen und scheidet dann vielleicht aus in einem Grand Prix. Oder geht man auf Nummer sicher, kriegt dann vielleicht ein paar Punkte weniger und kommt aber sicher ins Ziel. Und ich glaube, genau das haben wir jetzt mit diesem Motoren-Update bei Mercedes gesehen. Auf der Motorenstrecke Kanada, man sagt, das hätte so 0,1 bis 0,15 Sekunden ausgemacht pro Runde. Das hätte natürlich ein bisschen was verändert, weil dann wäre Bottas auf Pole gestanden, dann wäre Lewis Hamilton ein bisschen weiter vorne gestanden, hätte sich vielleicht dann auch wohler gefühlt. Aber das ist jetzt auch alles wurscht, dass es hätte, wäre, wenn. Und jetzt ist, und an der Geschichte arbeite ich gerade, tatsächlich Krisenstimmung beim Mercedes so ein bisschen. Also Toto Wolff war nach dem Rennen im ORF extrem deutlich, hat von einem Scheißrennen gesprochen und Formulierungen verwendet wie, wir müssen aufwachen und Ferrari ist besser, sowohl mit dem Chassis als auch mit dem Motor. Also vielleicht war es tatsächlich ein Weckruf für Mercedes, denn gerade in Kanada hätten wir eigentlich erwartet, dass Mercedes zumindest gewinnen würde, wenn nicht sogar leicht dominant sein würde. Da haben wir uns tatsächlich getäuscht.
Ja, das war ja hier überhaupt nicht der Fall, muss man sagen. Also meinst du denn, bei Hamilton war es nur der Motor? Er hat ja nach dem Start angeblich Motorenprobleme bekommen, hatte nicht mehr wirklich viel Power, oder war es da auch einfach, oder war es die Kombination bei Hamilton, dass er keinen Bock hatte und dann noch das Motorenproblem dazu kam?
Also ich glaube, es war eine Kombination, aber tatsächlich ist für uns noch ein bisschen rätselhaft, was denn jetzt genau los war, denn man hat nur darüber gesprochen, dass es irgendwie ein Kühlproblem gab, dass man dann aber beim Boxenstopp durch mutmaßlich irgendeine Umstellung eliminieren konnte, aber wir kennen halt keine Details, was es denn tatsächlich war. Tatsache ist, dass Hamilton im ersten Stint überhaupt nicht zufrieden war. Nach dem Boxenstopp ging es dann ein bisschen besser. Da hat er auch auf Kimi Räikkönen noch ein bisschen Gap rausgefahren, hat aber nicht gereicht, um die Red Bulls zu überholen. Also ja, es lief halt, alle Kleinigkeiten, die normalerweise gut laufen müssen für ein gutes Wochenende, sind bei Mercedes halt schlecht gelaufen dieses Wochenende. Auch was ich eigenartig fand, war, dass im Qualifying schon hat der Hamilton zweimal seine schnellste Runde eigentlich in der Haarnadel weggeschmissen mit dem stehenden Rad oder hat dort Zeit verloren, weggeschmissen ist vielleicht hart. Und auch da hat Toto Wolff ja schon im dritten freien Training gesagt, dass man sich in der Haarnadel schwer tut. Warum das jetzt aber so war, das wissen wir noch immer nicht genau. Und ich weiß nicht, ob es Mercedes nicht sagt, weil sie es selbst nicht genau wissen, aber auf jeden Fall sind da momentan Fragezeichen im Raum. Und das ist für mich, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen überraschend, weil ich dachte, Mercedes hätte die Kurve gekriegt. Aber es scheint wohl so zu sein, dass es wirklich von Woche zu Woche schwankt momentan und dass es richtig spannend wird. Und das ist ja eigentlich im Interesse von uns allen, weil jetzt wird es wirklich knapp.
Ja, definitiv. Also es ist aber schon auffällig, muss man sagen, dass Mercedes dieses Jahr nicht wirklich dominant ist. Also man war ja jetzt letztes Jahr schon jetzt nicht mehr die dominante Kraft, aber dieses Jahr ist man doch sehr weit hinter den Erwartungen, ja, dahinter. Auch wenn Lewis Hamilton natürlich jetzt immer noch Zweiter in der Fahrer-WM ist und nur ein Punkt hinter Sebastian Vettel liegt. Es ist doch ziemlich blass. Also das finde ich schon erstaunlich. Meinst du also Toto Wolff hat es ja gesagt, da muss jetzt was passieren. Man kennt das natürlich auch nicht, dass man mal längere Zeit am Stück verliert, beziehungsweise allgemein nicht so dominant ist. Aber meinst du wirklich, die kriegen nochmal die Kurve oder wird es dieses Jahr wirklich sehr, sehr schwer? Weil Red Bull und insbesondere auch Ferrari, die machen einen super Job und machen im Prinzip keine Fehler. Und da funktioniert das Auto. Und es ist natürlich vielleicht auch schwierig, gegen zwei Kontrahenten zu kämpfen, die in Kanada, muss man sagen, eigentlich deutlich besser waren.
Ja, deutlich ist vielleicht hart. Also wir reden, glaube ich, von Nuancen. Aber angesichts der Erwartungshaltung, dass wir dachten, Mercedes würde da vorne liegen, kann man das Wort deutlich vielleicht verwenden. Also ich glaube persönlich beides. Ich glaube A, wie du sagst, dass es sehr, sehr schwer wird. Ich glaube aber B, wie du auch sagst, dass sie die Kurve kratzen werden. Vielleicht liege ich damit auch falsch, aber ich glaube, dieser ganze Tonfall und diese Stimmung nach dem Rennen signalisiert mir, dass Mercedes das sehr, sehr ernst nimmt. Und ich glaube, dass die Leute haben und das Know-how haben, um diese Kurve jetzt tatsächlich zu kratzen. Aber ja, letztendlich, also Glaskugel habe ich auch keine. Aber ich glaube, wenn es ein Team gibt, das so eine Situation, und wir reden ja immer noch von relativ hohem Niveau, das muss man immer dazu sagen. Ja, also Bottas war ein paar Sekunden vom Sieg entfernt und normalerweise ist Lewis Hamilton auch der schnellere. Also das ist noch keine hausgemachte Krise, dass da jetzt plötzlich das Auto eine Sekunde zu langsam ist. Da müssen wir ein bisschen den Ball flach halten, glaube ich. Aber ja, die Dominanz ist momentan nicht vorhanden, das ist richtig. Und die Frage, die man sich, wenn man das jetzt mittel- bis langfristig anschaut, die man sich halt stellen muss, ist, hat es irgendwas mit den Veränderungen im technischen Management vielleicht auch zu tun? Da ist ja jetzt James Ellison technischer Direktor, mit dem auch Ferrari nicht ganz vorne war. Ich will damit nicht sagen, dass das eine mit dem anderen was zu tun hat, aber es ist eine Beobachtung. Und vielleicht gibt es einen kausalen Zusammenhang, vielleicht gibt es auch keinen, man wird sehen. Aber ich glaube, man wird jetzt das Mercedes-Management und das Team, auch das technische Team unter James Ellison, hat jetzt eine Bewährungsprobe vor sich. Ob sie die hinkriegen oder nicht, das werden wir dann sehen in den nächsten Wochen.
Ja, in der Situation war man ja tatsächlich so noch nie. Bisher lief ja alles, ja, die letzten Jahre doch ziemlich glatt, aber umso besser lief es dafür für Ferrari, beziehungsweise eigentlich dann doch eher nur für Sebastian Vettel, denn ja, Kimi Räikkönen war dann doch wieder hinter den Erwartungen zurück, muss man sagen. Sebastian Vettel dagegen ein absolut dominantes Rennen, nachdem es ja am Freitag noch nicht so gut ausgesehen hat, muss man sagen, aber Pole Position und das Rennen gewonnen, ist glaube ich sein 14. Start- und Zielsieg, wenn mich nicht alles täuscht, Und hat dadurch auch wieder die Führung in der Fahrer-WM übernommen. Er sagt zwar auch, das bedeutet ihm nichts. Glaubst du ihm das?
Ja und nein. Also ich glaube tatsächlich, dass ihm wahrscheinlich relativ wurscht ist und er nicht wahnsinnig oft auf die Tabelle schaut zwischen den Rennen. Aber natürlich bist du lieber vorne als Zweiter. Und hast lieber, auch wenn es nur ein Punkt ist, einen Vorsprung zu verwalten, ist jetzt auch das falsche Wort, aber du hast lieber einen Vorsprung, als dass du 15 Punkte aufholen musst. Das ist, glaube ich, auch klar. Und besonders ermutigend aus Ferrari-Sicht ist natürlich, dass man eben jetzt gerade in Montreal Mercedes geschlagen hat und jetzt ein paar Strecken kommen, wo Motorleistung auch wichtig ist. Also die Ferrari hat ja zumindest bei Vettel das Update gezogen auf Motorenseite, bei Kimi Räikkönen nicht, weil der schon in Monaco gewechselt hat, wo es das noch nicht gab. Mal schauen, also momentan scheint Ferrari mit diesem Motorenupdate einen Sprung gemacht zu haben. Das kann natürlich in Le Castellet sich wieder völlig drehen, wenn das Mercedes-Update kommt und wenn das Mercedes-Update auch so funktioniert wie das Ferrari-Update. Weil dann sind es vielleicht genau diese 1,5 Zehntel, die Mercedes tatsächlich damit macht, und dann sieht es wieder anders aus. Also es ist, ich stimme ungern Toto Wolff zu, wenn er solche PR-Floskeln von sich gibt wie, ja, es ist unglaublich spannend dieses Jahr und ja, es kommt auf die Kleinigkeiten an. Ich glaube tatsächlich, da hat er recht. Also ich glaube wirklich, es kommt momentan auf die Kleinigkeiten drauf an, dass man die Wochenenden perfekt exekutiert, dass man Strategie hinbekommt, dass man vom Freitag mit dem Setup am richtigen Dampfer ist. Auf all diese kleinen Dinge, auf die Summe dieser kleinen Dinge kommt es, glaube ich, dieses Jahr echt an. Und bin ich sehr gespannt. Also ich glaube, dass die nächsten Wochen, jetzt haben wir ja, ich glaube, wie 5 Rennen in 6 Wochen oder so vor uns dann.
Wir haben jetzt auf jeden Fall 2 Wochen Pause und dann 3 Rennen im Stück. Dann ist, glaube ich, wieder 2 Wochen Pause, dann ist Hockenheim. Und dann genau, ist und dann wieder eine Woche weg. Nur Unterschied, dann ist Ungarn. Also, ja. Das ist ein straffes Pensum. Also kann man da überhaupt dann zwischen den Rennen viele Updates bringen? Oder meinst du, wenn jetzt das Mercedes-Update nicht funktionieren sollte in Le Castellet, dass es dann auch bei den anderen Rennen schwierig wird?
Ah, das glaube ich nicht zwangsläufig, weil erstens ist es nicht so, dass wir jetzt in Australien, Singapur oder Malaysia sind. Und zweitens, das Entwicklungsprogramm in den Fabriken, was da jetzt in den nächsten Wochen rauskommt, wurde ja schon vor Wochen, wenn nicht Monaten, in die Wege geleitet. Also die sind ja auch nicht on the road dabei, ja. Also das ist ja nur das Rennen, das Einsatzteam, das sozusagen auf der Straße unterwegs ist. Also ich glaube nicht, dass das einen dramatischen Einfluss haben wird. Aber es ist natürlich jetzt so, wenn so viele Rennen in so kurzer Zeit sind, dass ich schon glaube, dass das jetzt so ein bisschen ein Richtungsweiser sein kann, wie denn die WM weitergeht. Und da darf man zumindest nicht den Anschluss verlieren. Das gilt natürlich für Red Bull noch viel mehr, weil die haben halt den Punkterückstand auch noch. Also wir stehen vor definierenden Wochen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, wir machen eine kleine Pause, dann geht's hier weiter bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Und dann sprechen wir natürlich über die wirklich wichtigen Themen, nämlich zum Beispiel eine falsch geschwenkte Zielflagge.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten, und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de.
Kick
in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.
Zurück aus der Pause bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Präsentiert natürlich wie immer von motorsporttotal.com und formel1.de. Und an meiner Seite ist nicht Kevin Scheuren, sondern nur Christian Nimmervoll. Und wir reden heute über den Kanada Grand Prix. Und da gab es natürlich eine Geschichte, die stand irgendwie über allem. Denn es wurde ja die Zielflagge zu früh geschwenkt, nämlich eine Runde zu früh. Und jetzt würde man vielleicht sagen, ja, ist ja egal, wir fahren ja halt noch eine Runde. Haben sie dann auch gemacht. Allerdings ist es so, dass wenn die Zielflagge geschwenkt ist, das Rennen de facto eigentlich zu Ende ist. Und deswegen wurde das Ergebnis von zwei Runden vorher gewertet. Und das hatte zum Beispiel zur Folge, dass Daniel Ricciardo seine schnellste Rennrunde verloren hat an Max Verstappen, denn die hat er in diesen Runden gefahren. Und es hätte tatsächlich gravierende Auswirkungen haben können, denn man stelle sich vor, Sebastian Vettel wäre noch ausgerollt oder Lewis Hamilton hätte zum Beispiel noch Daniel Ricciardo kassiert oder Max Verstappen noch Valtteri Bottas, also das ist nicht zu unterschätzen. So ist nichts passiert, allerdings war der Spott natürlich auf Seiten von Winnie Harlow, dem, ich glaube, kanadisches Model? Glaube ich, weiß ich nicht. Ja. Gute Freunde von Lewis Hamilton übrigens, die Zielflagge geschwenkt hat. Und das hat natürlich auch zu Diskussionen geführt, denn ihr wurde natürlich der schwarze Peter zugeschoben, dass sie das einfach so gemacht hat. Aber das stimmt natürlich nicht, denn sie trifft ja eigentlich gar keine Schuld.
Ja, richtig. Also die kann ja am allerwenigsten dafür. Ich meine, wäre jetzt einer von uns beiden da oben gestanden und hätte man einen Blick auf den Monitor geworfen, hätte man vielleicht mal hinterfragt, warum soll ich jetzt schon schwenken? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass man da tatsächlich als Promi, wenn man da oben steht, sich einfach drauf verlässt und so soll es ja auch sein. Wenn du das Signal bekommst, dann schwenkst halt die Flagge und genauso hat die das auch gemacht. Nach dem Rennen, und wir hatten noch nicht die Gelegenheit, das zu vertexten, aber die Geschichte wird erscheinen, entweder heute oder morgen, hatten wir die Gelegenheit, mit Charlie Whiting zu sprechen, der das versucht hat zu erklären, was da passiert ist. Und es war wohl so, dass zwischen Rennleitung und dann einem Starter, also der da auch in der Rennleitung sitzt, gab es einen Dialog. Und da gab es wohl irgendwie ein Missverständnis im Sinne von in der TV-Einblendung, wird ja immer eingeblendet, 69 von 70 Runden zum Beispiel. In Wahrheit sind aber natürlich zu dem Zeitpunkt erst 68 Runden beendet und man befindet sich gerade in der 69. Und irgendwo auf Basis dieses potenziellen Spielraums für Missverständnisse ist wohl tatsächlich ein Missverständnis entstanden, wo einer beim anderen nachgehakt und gefragt hat, so ist das denn jetzt schon Zielfrage quasi, und der andere hat das aber nicht als Frage verstanden, sondern einfach quasi bestätigt. Also eine ganze Verkettung von kleinen Missverständnissen, die dann dazu geführt hat, dass Winnie Harlow halt zu früh die Freigabe bekommen hat, diese Flagge zu zeigen. Und das war dann ja tatsächlich kurios, weil ich glaube, sie hat sie ja nicht mal dem Vettel gezeigt, sondern dem Räikkönen. Ja. Zumindest das, was wir im TV erkennen konnten. Ganz, ganz eigenartig. Und wenn das denn mal passiert, hat die Rennleitung gar keine andere Wahl mehr, weil das so im Reglement steht, als das Rennergebnis ab dem Zeitpunkt zurückzurechnen. Das ist ganz ähnlich wie bei einem Abbruch bei einem Regenrennen zum Beispiel. Auch da wird ja dann zwei Runden zurückgerechnet und der Stand da genommen. Da kommt der gleiche Paragraph zur Anwendung. Und wie du richtig sagst, also was wäre passiert, wenn zum Beispiel Sebastian Vettel dann vom Gas gegangen wäre oder, aber deswegen wurde eben zwei Runden zurückgerechnet oder noch einen Motorschaden gehabt hätte in der 70. Runde, die man ja de facto zu Ende gefahren ist, der dann aber nicht gezählt hätte. Also da hat die vier, die Rennleitung auch ein bisschen Glück gehabt, dass nichts passiert ist und dass es keine Auswirkungen gehabt hat oder keine entscheidenden zumindest. Du sagst ganz richtig, die schnellste Runde hat dadurch gewechselt. Einer meiner Kollegen will beobachtet haben, und ich habe das auch nicht nachgeprüft, um ganz ehrlich zu sein, bisher, aber dass zwischen Perez Magnussen auch noch ein Platztausch dadurch nicht gewertet wurde, war aber außerhalb der Punkte, spielt also eh keine Rolle. Also ja, Glück gehabt, aber das muss man sich echt anschauen bei der FIA. Da braucht es irgendeinen geregelten Prozess, und Charlie Whiting hat auch angekündigt, dass man sich damit befassen wird. Weil es ist ja auch nicht zum ersten Mal. Also das muss man auch dazu sagen. Ja, in genau. China hatten wir das schon mal. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube 14, 15, 14, also vor nicht allzu langer Zeit jedenfalls. Und irgendjemand hat das auch, ich glaube bei uns in der Gruppe sogar, ich weiß nicht, ich habe es irgendwo auf Facebook heute aufgeschnappt, also es gab es auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal, die Jahre davor in der Formel 1, dass sowas passiert ist. Ja, wichtige Kernmessage auf jeden Fall, es gibt, es ist kein Shitstorm für Winnie Harlow berechtigt. Also die Arme kann wirklich nichts dafür. Hat sich dann auch noch im Paddock, also ist nicht direkt verstört nach Hause gefahren, sondern ja, Glück gehabt. Und vielleicht eins noch, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Die Streckenposten waren natürlich auch ein bisschen confused und der eine oder andere hat dann schon, wie sie es traditionell ja machen, nach Rennende, alle möglichen Flaggensignale geschwenkt. Also das kann natürlich auch potenziell gefährlich sein, sowas. Oder wenn Zuschauer zum Beispiel auf die Strecke strömen. Also das war auch nicht nur lustig verwirrend, sondern es war auch durchaus potenziell gefährlich verwirrend. Also Glück gehabt auf beiden Ebenen, dass es sportlich keinen Unterschied gemacht hat und dass auch sonst nichts passiert ist. Das darf nicht wieder passieren, da muss man sich was einfallen lassen.
Ja, Glück gehabt, muss man sagen, dass wirklich alle damit professionell umgegangen sind, weil man, ja, es hätte ja auch vielleicht zu einem Unfall führen können oder so, wenn da einer vom Gas geht oder so. Ich war dann doch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass das wirklich alle begriffen haben. Das ist ja nicht selbstverständlich in der Situation, dass auch die Teams darauf hingewiesen haben. Und es ist in der Vergangenheit schon mal passiert. Pelé zum Beispiel damals hat ja in Brasilien die Zielflagge zu spät geschwenkt. Das gab es ja auch schon mal. Oder ich glaube, Fangio ist das in Argentinien auch mal passiert. Also es ist keine Seltenheit. Jetzt gab es auch viel Kritik im Internet daran, dass man vielleicht keine Prominenten da hinstellen sollte, sondern in Zitat Leute mit Ahnung, und dass ja das in die falsche Richtung seitens Liberty geht, die ja schon ein bisschen Kritik auch einstecken mussten dieses Wochenende, weil es gab ja sehr dezente Heineken-Werbung, muss man sagen. Und findest du das
gerecht? Ja, bei der Startampel, oder?
Ja, das fand ich, muss ich sagen, sehr kreativ. Und dann gab es natürlich auch den CGI-Stern. Fand ich auch sehr gut, muss ich sagen, durch den sie da gefahren sind. Findest du die Kritik da gerechtfertigt? Also sowohl an Liberty als auch daran, dass man vielleicht keine Prominenten da einsetzen sollte? Oder findest du, gehört das dazu zur Show?
Ja, da bin ich jetzt gespalten. Also wäre das nicht passiert, hätte ich mir ehrlich gesagt darüber überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Wenn denn dahinter ein Prozess steht, der funktioniert, dann ist ja auch völlig wurscht, wer das schwenkt. In dem Fall, wo der Prozess eben offensichtlich nicht wasserdicht ist, hätte vielleicht einer geholfen, der da steht und einfach selbst nochmal kurz auf den Monitor geschaut, bevor er da einfach blind handelt. Das kannst du natürlich von einem Promi nicht erwarten. Nur, wie gesagt, wenn der Prozess bis dahin, wo dann der Promi einschreitet, wenn der wasserdicht funktioniert, dann kann es ja auch ein Promi machen. Also da spricht ja nichts dagegen. Also man sollte das jetzt auch nicht übermäßig aufblasen, glaube ich. Die FIA wird sich was einfallen lassen, wie man da Problempotenzial eliminieren kann und dann ist auch gut.
Ja, was man aber sagen muss, wir haben es ja gerade erwähnt, schnellste Rennrunde von Max Verstappen durch diese Aktion, sonst von Daniel Ricciardo. Allgemein wieder ein sehr gutes Rennwochenende von Red Bull und auch von Max Verstappen. Es wurde gar nicht über Max Verstappen geredet. Guck mal, das ist doch mal was Neues. Ja, der wirklich, ja, eigentlich, so hat es ausgesehen, um den Sieg kämpfen würde. Er ist dann nicht vorbeigekommen an Valtteri Bottas und an Sebastian Vettel. Er hat im Interview danach gesagt, wäre er am Start vorne gewesen, hätte er das Rennen gewonnen, wäre Valtteri Bottas am Start vorne gewesen, hätte dieser das Rennen gewonnen. Allgemein auch wieder sehr viel Kritik an ja an den Reifen, daran, dass nicht überholt wird, allgemein. Ich muss sagen, ich finde das ein bisschen zu harsch. Ja, letztes Rennen war natürlich auch sehr zäh, muss man sagen, und es ist hier wirklich nichts passiert. Allerdings ist das eigentlich so ein typisches Formel-1-Rennen, weil es gab auch in der Vergangenheit schon immer Rennen, auch zur Schumacher-Ära übrigens, wo nichts passiert ist. Vielleicht dazu mal deine Einschätzung und allgemein auch zu Max Verstappen und Red Bull, die wieder ihren Job richtig gemacht haben.
Ja, also erstmal kurz zum langweiligen Rennen unterhalte ich mich kurz, weil da habe ich eh schon ein paar Mal meine Meinung gesagt. Ich sehe das relativ entspannt. Und Sebastian Vettel hat das gestern auch schön formuliert, weil jetzt haben wir die Fußball-WM vor der Tür und von diesen, was sind's, 64, glaube ich, Spiele, keine Ahnung, sind wahrscheinlich auch 40 stinklangweilig. Aber einige wenige, die sind halt wirklich aufregend und trotzdem verlieren die Leute nichts Interesse dran. Und ich glaube, in der Formel 1 ist es halt auch so, da gibt es halt auch, zwei Rennen sind mal nicht so prickelnd, dafür ist wieder ein Knaller dabei. Das macht den Knaller halt auch besonders. Aber wie gesagt, das möchte ich jetzt gar nicht mehr vertiefen, weil das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Zu Max Verstappen ist dann mir im Nachhinein erst was bewusst geworden, in den Mediarunden nach dem Rennen. Das nämlich, und das wurde vorher für meinen Begriff so ein bisschen klein gehalten oder zumindest nicht proaktiv kommuniziert, dass nämlich sein Vater Jos nicht dabei war an dem Wochenende. Und das wohl auf Bitten tatsächlich vom Red Bull Management. Ob das denn jetzt den Unterschied gemacht hat und ob es irgendwie dazu geführt hat, dass nicht Jos dann Max was eingeflüstert hat vor dem Rennen, sondern Helmut Marko oder Christian Horner oder wer auch immer, das weiß ich nicht. Kann natürlich auch totaler Zufall sein. Aber Tatsache ist, dass wir Max Verstappen jetzt an diesem Wochenende, wie du richtig sagst, so gelassen, ruhig und kontrolliert gesehen haben, wie schon lange nicht mehr. In allen freien Trainings Bestzeit fahren, Teamkollegen relativ locker in die Tasche gesteckt, auch wenn es durch die Boxenstopps beinahe eng geworden wäre. Zurück, Jado, also ja, wäre all die letzten Rennen so gefahren, hätte nie jemand Kritik an ihm geübt, glaube ich. Also wirklich alles richtig gemacht. Und Red Bull war einfach auf einer Strecke erstaunlich stark, auf der man nicht damit gerechnet hätte. Und ich glaube, die grübeln jetzt gerade selbst so ein bisschen, weil die wollten sich ja nach Kanada entscheiden, welchen Motor sie nächstes Jahr fahren werden, also ob Honda oder Renault. Ja. Weil wer macht den größeren Schritt? Jetzt hat Honda einen relativ großen Schritt gemacht. Renault hat anscheinend auch einen Schritt gemacht, weil ansonsten wären sie in Montreal wahrscheinlich nicht vorne dabei gewesen. Then again, in dem Kontext McLaren war relativ enttäuschend, also vielleicht lag es auch mehr am Auto als am Motor, das wissen wir nicht genau. Aber ja, da steht Red Bull jetzt vor einer schwierigen Entscheidung.
Ja, man muss aber auch sagen, Renault hat ein gutes Ergebnis eingefahren, Plätze 7 und 8. Allerdings, wenn man das mal mit Red Bull vergleicht, da liegen ja Welten dazwischen. Also das finde ich dann auch schon sehr erstaunlich. Das zeigt, wie gut der Red Bull an sich ist. Und ich würde Red Bull noch nicht ganz aus der Titelvergabe nehmen, weil die Saison ist noch lang und man macht offensichtlich gerade im Vergleich zu den anderen beiden Renault-Teams doch einen sehr guten Job. Das finde ich aber interessant, dass es wirklich dieses Jahr auffällig ist, dass die Kundenteams doch noch mehr weiter weg sind von den Werksteams als im vergangenen Jahr, weil wenn man sich Williams und Force India bei Mercedes anguckt, das ist jetzt auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei, insbesondere bei Williams. Meinst du, wie siehst du das ganz allgemein? Und würdest du sagen, vielleicht kannst du mal sagen, wenn du jetzt Red Bull wärst, würdest du jetzt nächstes Jahr auf Renault setzen, die dieses Jahr wirklich eine gute Arbeit leisten, oder würdest du den Schritt zu Honda wagen?
Es fällt mir extrem schwer, das
zu beantworten. Du bist jetzt mal Dr. Marko und Christian Horner in einer Person.
Und du erstens jetzt mal müssen die mir alle Geschichten erzählen, was so mit Renault zwischenatmosphärisch passiert ist, weil das spielt ja auch immer eine Rolle. Also da spielen ja mit Sicherheit auch Faktoren eine Rolle, von denen wir einfach nichts wissen, weil nicht alles nach außen dringt. Aber soweit ich das von hier beurteilen kann, gibt's glaube ich zwei Ebenen. Die eine ist, Honda hat natürlich den großen Vorteil für Red Bull, dass man da sozusagen das Lead-Team wäre. Das ist bei Renault ja nicht so, weil Renault wird früher oder später das Interesse haben, dass das eigene Werksteam Weltmeister wird und nicht unbedingt Red Bull. Kurzfristig auf 2019 gedacht, allerdings glaube ich schon, dass das Renault noch den besseren Motor haben wird als Honda. Und ob es Honda überhaupt auf die Reihe kriegt, so richtig, ich meine, die machen die richtigen Schritte, aber das ist noch nicht so, dass die wirklich auf dem Level von Renault sind, geschweige denn Ferrari und Mercedes. Das ist halt die Frage. Also das ist eine Risikonummer so ein bisschen letztendlich. Gehst du das Risiko ein, kannst damit auf die Nase fliegen, so wie es McLaren gemacht hat. Ja. Kann natürlich aber auch aufgehen. Also wenn Honda irgendwie was findet, was die anderen dann nicht finden, dann ist halt Red Bull das einzige Team, das davon profitiert. Also das ist wirklich, wirklich schwierig zu beurteilen, weil wir halt nicht die Daten haben. Und da ist Red Bull ja in der privilegierten Position, dass sie beide Teams auf einem Motor haben und wirklich alle Daten zur Verfügung haben. Ich weiß es nicht, ich kann es dir echt nicht beantworten. Also ich glaube, es hat beides Vor- und Nachteile. Der Mutige würde wahrscheinlich eher auf Honda gehen. Der ein bisschen Konservativere, der Angst hat, dass was wirklich gravierend schief gehen kann, der wird vielleicht eher auf Renault setzen.
Es wäre ja schon ein sehr, sehr krasser Schritt, weil man ja nie mit anderen Motoren eigentlich gefahren ist in der Vergangenheit. Und das ist der Schritt natürlich ins Ungewisse. Und wenn man sich das... wollte ich gerade sagen, wenn man sich anguckt, wo Renault selbst ist, ja, dann könnte man natürlich ja daraus schließen, dass man da vielleicht ganz gute Karten hat, vor allem wenn man sich anguckt, wo auch Red Bull selbst ist. Also eigentlich gibt es keinen Grund zu wechseln. Also wüsste ich nicht, warum man das eingehen soll, weil das sieht man bei Toro Rosso, die Leistung von Honda sind immer noch sehr, sehr schwankend. Und da ist natürlich die Frage, kann sich ein Team, was um die Weltmeisterschaft kämpft, das eigentlich erlauben? Und man stelle sich mal vor, man wird jetzt wirklich dieses Jahr zum Beispiel mit Daniel Ricciardo Weltmeister. Und dann wechselt man zu Honda und dann funktioniert im nächsten Jahr gar nichts. Das das ist eine große Frage. Und hinter allem steht natürlich auch noch die Frage, was ist mit den neuen Regeln, was macht Aston Martin? Also es ist doch eine sehr interessante Zeit, glaube ich, für Red Bull.
Ja, absolut. Und irgendwo am Horizont, wenn man jetzt länger denkt, klopft ja auch Porsche noch an. Ja, also für 2021 kann ja auch Porsche ein Thema sein für Red Bull. Das heißt, eigentlich reden wir jetzt mal von einer Entscheidung für die Überbrückungsjahre sozusagen bis 2021. Ich glaube, dann wird es eine neue Entscheidung geben. Und da wäre die sichere Bank, und da bin ich bei dir, wäre natürlich Renault, weil damit kannst du nichts gravierend falsch machen. Ja. Umgekehrt, du kannst halt, das ist so ein bisschen wie im Casino. Setzt du nur auf Rot-Schwarz, dann wirst du nicht wahnsinnig viel verlieren und vielleicht im besten Fall ein paar Euro mitnehmen. Setzt du halt auf die Null, dann gehst du entweder mit dem ganzen Haufen Geld raus oder es ist alles weg. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Entscheidung zwischen Honda und Renault gerade.
Das glaube ich auch. Also wir werden das beobachten, wie es da weitergeht. Ich bin vor allem gespannt, wie Red Bull jetzt bei den nächsten Rennen abschließen wird. Es wird, glaube ich, auch sehr interessant. Wir machen jetzt hier eine ganz kurze Pause und dann geht's weiter bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei, wenn Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bei mir ist nach wie vor Chefredakteur von motorsporttotal.com und Formel 1.de Christian Nimmervoll. Kevin ist, wie gesagt, heute nicht da. Der kann also seine Meinung zum Canada Grand Prix nicht abgeben. Vielleicht hat er aber mittlerweile einen guten Eindruck von Südfrankreich gewonnen, kann da uns Expertise geben fürs nächste Rennen. Wir haben schon ein bisschen über die Top-Teams geredet. Jetzt reden wir mal ein bisschen über die Teams, die im hinteren Teil des Feldes zugegen waren. Und das waren leider auch an diesem Wochenende wieder Williams, natürlich muss man fast sagen, und aber auch McLaren. Also so gut der Saisonstart bei McLaren verlaufen ist, so schlecht war dann doch dieses Rennen. Fernando Alonso ist in seinem 300. Grand Prix ausgefallen. Stoffel van Dorn hat wie immer ein sehr unauffälliges Rennen gefahren. Ist, glaube ich, am Ende Vorletzter geworden von den Autos, die ins Ziel gekommen sind. Also wieder mal eine nicht gute Leistung, sowohl von Williams als auch von McLaren. Und das ist ein bisschen das, was wir in der Ausgabe davor besprochen haben. Die Traditionsteams, die großen Teams der 80er und 90er werden langsam zu den Tyrrells und Brabhams der Vergangenheit. Und das hat dieses Rennen mal wieder gezeigt. Wie siehst du das, Christian?
Ja, also ich finde, da ziehst du einen wunderschönen Vergleich, der war mir noch gar nicht so bewusst, aber die Tyrrells und Brabhams, die dann ja auch in ihren letzten Jahren ja irgendwann hinten rumgefahren sind. Lotus ist auch so ein Team noch übrigens. Also bevor das Lotus, Kimi Räikkönen Lotus.
Also das echte Lotus.
Ich meine jetzt das echte Lotus, genau, das 94, glaube ich, zugedreht hat. Ja. Denen ist es ja ganz ähnlich gegangen. Die waren auch irgendwann mal Spitze in der Formel 1 und sind dann halt irgendwann rumgekrebst. Und bei Williams dauert es jetzt schon ganz viele Jahre. Bei McLaren glaube ich immer noch, dass die sich wiederholen werden, früher oder später. Aber ja, die Trends verfestigen sich. Also gerade über Williams will ich jetzt gar nicht viel sagen, weil ich glaube, da haben wir schon alles dazu gesagt in Wahrheit. Das ist einfach grottenschlecht. Die haben meiner Meinung nach, dabei bleibe ich, die schlechteste Fahrerpaarung und das mit ein bisschen Abstand im Feld. Das hilft mit Sicherheit nicht. Aber auch das Auto ist schlecht. Also auch Fernando Alonso wird damit keinen Baum ausreißen. Und bei McLaren ist es halt echt so, man hat... Und das tut denen, glaube ich, besonders weh. Man hat halt immer alles auf Honda geschoben. Man hat dann am Jahresanfang, als der Abstand zu besonders Red Bull, aber auch Renault da war, gesagt, ja, mit den Updates, die sind ja inzwischen am Auto, da wird alles besser und da macht man nochmal einen Riesensprung. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist und schaut, wie so die letzten Wochen gelaufen sind, dann kann das natürlich ein bisschen streckenspezifisch sein, aber die Realität ist, McLaren fährt momentan rückwärts im Feld. Also 14. und 15. im Qualifying, gerade mal so reingemogelt ins Q2, da war man mit Honda jetzt auch nicht viel schlechter. Und für ein Team, das letztes Jahr noch behauptet hat, man hat wahrscheinlich das beste Chassis, zumindest eins der Top 3, dann fährt man jetzt mit dem gleichen Motor wie Red Bull, die da ganz vorne mitmischen und siegfähig sind, auch in Montreal, nicht weit weg davon waren, siegfähig zu sein. Und McLaren krebst da rum, einer wird Vorletzter, Alonso scheidet an, ich glaube, 12., 11. Stelle irgend sowas aus, nachdem er mit Leclerc gekämpft 10. hat.
Ja, auch muss man, wenn ich da kurz einhaken darf, auch ein bisschen symbolisch, der Kampf Alonso gegen Leclerc, der da einfach nicht an dem Sauber irgendwie vorbeikommt, nur mit sehr großen Mühen und dann ausfällt. Also das ist schon ein harter Brocken.
Ja, absolut. Also da muss man sich bei McLaren die Kritik einfach ein bisschen gefallen lassen, glaube ich. Da haben sich alle mehr erwartet, McLaren selbst eingeschlossen. Woran das jetzt genau liegt, weiß ich nicht. Es gibt so eine Theorie, dass Montreal jetzt besonders schlecht war, weil das Auto wohl nicht so sehr auf Luftwiderstand getrimmt ist, sondern vielleicht mehr auf Anpressdruck und das hilft natürlich in Kanada dann nicht. Das wird aber auch nicht helfen auf den nächsten schnellen Strecken, wie Le Castellet eine ist, wie Spielberg eine ist. Also die sind momentan in echt keiner guten Situation und da würde ich ungern tauschen müssen mit Zac Brown. Und dazu kommt ja, dass die gerade in der Phase sind, wo sie Fernando Alonso davon überzeugen müssen, bleib nochmal hier ein Jahr bitte. Weil wenn man sich jetzt auch noch den Faktor Alonso wegdenkt bei McLaren, dann wird es ja zappenduster aussehen. Also das ist momentan, die sind echt in einer entscheidenden Phase, glaube ich, für die mittelfristige Zukunft des Teams. Ich glaube, wie gesagt, schon, dass sich McLaren nochmal erholen wird. Dafür ist einfach die ganze Infrastruktur, die haben, zu gut. Aber wie gesagt, Lotus Brabham, das hast du echt schön gesagt, das finde ich einen coolen Vergleich. Den werde ich dir auch mal abluchsen, wahrscheinlich irgendwann in einer Kolumne. Aber irgendwann waren die auch mal top und dann waren sie es nicht mehr. Und so ein bisschen erleben wir das gerade mit McLaren und Williams, das stimmt.
Ja, es ist so ein bisschen der Zahn der Zeit. Und du hast gesagt, wäre jetzt Alonso nicht, dann würde es wirklich zappenduster da aussehen. Weil, das muss man sagen, Stoffel van Dorn ist zwar ein talentierter Fahrer, der auch die GP2 sehr eindrucksvoll gewonnen hat, aber das ist ja, also... Das ist ja sehr, sehr blass, was er immer zeigt. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, so was ist, wenn Alonso da nicht mehr ist, was ja, und das ist der entscheidende Punkt, im nächsten Jahr tatsächlich so sein könnte, denn man munkelt ja auch, ja, sehr relativ öffentlich seitens Zac Brown, dass man gerne in die Indycar-Serie einsteigen würde. Und man hat, glaube ich, letzte Woche beim Rennen in Detroit von den Indycars, da war Zac Brown vor Ort, hat mit Michael Andretti so ein bisschen gesprochen. Jetzt war Michael Andretti hier im Paddock, in der Box von McLaren. Und scheinbar bahnt sich da was an. Ich glaube auch, dass das was durchaus funktionieren wird und dass man, es hat ja auch in der Vergangenheit bei letztes Jahr beim Indy 500 schon funktioniert, denke, dass man da gemeinsame Sache machen wird. Und dann ist natürlich die große Frage, Zac Brown hat gesagt, dass Fernando Alonso nächstes Jahr in einem McLaren sitzen wird. Er hat allerdings natürlich nicht gesagt, in welcher Rennserie. Deswegen sind die Chancen sehr groß, dass wir Fernando Alonso nächstes Jahr in der Indycar-Serie sehen. Und dann wird es natürlich interessant. Dann wird natürlich sicherlich Lando Norris seinen Platz übernehmen. Aber dann ist natürlich die große Frage, wie man dann abschneiden wird. Glaubst du, es wird passieren, dass wir Fernando Alonso nächstes Jahr nicht in der Formel 1 sehen?
Ich glaube schon, dass er noch immer die Formel 1 nicht aufgeben will, weil ich glaube, er hat da noch Rechnungen offen. Aber man fährt, glaube ich, immer gut damit in solchen Dingen, wenn man sich in die handelnden Personen reinversetzt. Und wenn man sich jetzt mal versucht, in Alonso reinzuversetzen, dann sieht es gerade nicht so aus, als würde McLaren, weil jetzt hatten die auch nochmal die Chance bekommen, mit Renault sozusagen einen Sprung zu machen. Aber was soll denn da jetzt noch groß passieren? Also die werden nicht über Nacht ein Wunderauto bauen. Oder zumindest muss man ihn da ganz gut davon überzeugen, dass da irgendein Projekt auf Schiff ist, das nächstes Jahr voll einschlagen wird. Wenn man Alonso davon nicht überzeugen kann, dann glaube ich schon, dass er ernsthaft darüber nachdenken wird, was ist mir denn jetzt wichtiger? Die klitzekleine Mini-Chance, vielleicht ein drittes Mal Weltmeister zu werden mit McLaren, weil die drei Top-Teams, das wissen wir, sind für ihn einfach keine Option. Die werden
Fernando Alonso nicht holen. Kurz was sagen darf, da hat ja auch Nico Rosberg gesagt.
Genau.
In einem Tweet, weil er gefragt wurde, dass es nur daran liegt, dass Fernando Alonso nicht in einem Top-Auto sitzt, weil er gerne politische Spielchen spielt. Und ja, das ist nicht so ganz gut angekommen, die Aussage von Nico Rosberg. Aber ja, müssen wir mal ganz ehrlich sein, Fernando Alonso wird mit McLaren nicht Weltmeister werden.
Ja, ist sehr unwahrscheinlich. Und deswegen glaube ich, wenn er das nüchtern analysiert und gleichzeitig träumt, was kann ich denn noch erreichen? Ganz jung ist er ja auch nicht mehr, also er wird nicht mehr 20 Jahre wahrscheinlich Motorsport auf höchstem Level machen. Er redet immer von dieser Triple Crown und dann, finde ich, kann man drüber nachdenken, ob er nicht sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt darauf. Le Mans, auch wenn es mit Toyota natürlich sehr, sehr gut aussieht, weil die quasi voraussichtlich außer Konkurrenz fahren werden, aber in Le Mans musst du auch erstmal ins Ziel kommen.
Das ist bei Toyota vielleicht ja nicht so ganz einfach, Jahre. Ne?
Genau, ja. Also Le Mans musst du auch erstmal gewinnen oder Le Mans musst dich gewinnen lassen, wie es so schön heißt. Und IndyCar ist mit Sicherheit noch schwieriger zu gewinnen, weil da ist halt nicht so, dass du dich in ein Penske oder, keine Ahnung, ein Andretti-Team reinsetzt und dann gewinnst du das fast automatisch. Das ist noch schwieriger. Also wenn man sich das so überlegt, was will er denn in seiner Karriere noch erreichen und was ist ihm wichtig, dann steht bei ihm eine kleine Chance drauf, nochmal Formel-1-Weltmeister zu sein, gegen eine viel größere Chance, diese Triple Crown zu machen, die ja wirklich einmalig wäre in der Motorsportgeschichte. Und dann kann ich mir das schon vorstellen, dass er sagt, wisst ihr was, Jungs, ihr habt mich jetzt nicht überzeugt, ihr habt mir immer versprochen, alles wird besser, mit Renault, Honda sind wir losgeworden, auch in der Saison geht's jetzt eher rückwärts, ich bleib gern in irgendeiner Form mit McLaren assoziiert, aber wir machen jetzt was anderes, wir konzentrieren uns jetzt auf die Triple Crown. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich glaube immer noch, dass es wahrscheinlicher ist, dass wir nächstes Jahr in der Formel 1 sehen, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er sagt, du schmeißt jetzt den Hut drauf.
Ja, es hat natürlich auch den größeren Werbewert für McLaren, wenn Alonso in der IndyCar-Serie vielleicht fährt, dann muss man sagen, in der WEC und auch in der IndyCar-Serie wäre er der absolute Star, der alles überstrahlen würde, der jetzt auch in der WEC schon alles überstrahlt. Jetzt gab es so ein paar Andeutungen, der Formel-E-Chef hätte ihn auch gerne dort, also vielleicht macht man auch da was. Will aber sagen, in der Formel 1 ist er natürlich auch eine schillernde Persönlichkeit, aber da gibt es Leute wie Max Verstappen, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, die da doch noch mindestens auf einer Ebene eigentlich sogar drüber stehen. Und die Frage ist, was kann er in der Formel 1 erreichen? Momentan ist das Beste wahrscheinlich, was er erreichen kann, Platz 5, 6, wenn es mal richtig gut läuft. Und das Ganze steht natürlich unter dem Hintergrund, dass das jetzt nicht so wahnsinnig sponsorenfreundlich ist. Allerdings, wenn er jetzt zum Beispiel in der IndyCar-Serie erfolgreich wäre und auch in der WEC, dann lockt das dann vielleicht doch den einen oder anderen Sponsor an, was dann wieder gut für McLaren ist. Also ich glaube, dass das da auch so ein bisschen dahinter steht und natürlich auch die Triple Crown, die er gerne holen möchte, die ja Montoya dieses Wochenende schon holen kann. Mit sehr viel Glück. Ich glaube, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das passieren wird, dass er nächstes Jahr IndyCar fährt. Oder zumindest öfter IndyCar fährt als vielleicht nicht unbedingt die ganze Saison, aber vielleicht die Rundkursrennen und das Indy 500, vielleicht doktert man da irgendwie sowas, dass Lando Norris ihn dann immer vertritt oder irgendwie so. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich glaube, dass das passiert. Weil das Ding ist ja.
Also, das halte ich im Übrigen für ein sehr, sehr mögliches Modell, dass man sagt, okay, wir planen mal mit Alonso für 2019 auch bei McLaren, dann lässt man die ersten ein, zwei Rennen mal verstreichen und wenn der sieht, okay, wir fahren wieder um fünfte, sechste Plätze maximal, dann sagt er, okay, dann fahre ich halt zumindest ein paar Rennen IndyCar und immer dann, wenn ich halt IndyCar fahre, sitzt halt der Lando Norris ja. im Cockpit. Das halte ich durchaus für möglich. Also Zac Brown ist bekannt dafür, dass der auch heilige Kühe mal schlachtet und so ein Rotationssystem hatten wir auch schon mal, ein geplantes bei Red Bull in den ersten Jahren, als Klee und Liuzzi sich abgewechselt haben. Ja, why not? Also halte ich durchaus für möglich. Ich glaube, es wird letztendlich wird alles darum gehen, Alonso würde am liebsten nochmal Formel-1-Weltmeister werden. Ja, ich glaube, das wäre für ihn das Hauptziel. Natürlich. Aber wenn man eben erkennt, das ist nicht realistisch, dann glaube ich, macht er lieber was anderes.
Das glaube ich auch. Es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an, ob er jetzt dieses Wochenende Le Mans gewinnt. Vielleicht schauen wir da mal so ein bisschen drauf. Normalerweise kümmern wir uns ja nur um die Formel 1, aber ich glaube, das steht so ein bisschen, ja, steht so ein bisschen über allem, so ein bisschen das, jetzt so die Woche, dass alle Welt blickt jetzt auf Le Mans, so wie alle Welt letztes Jahr aufs Indy 500 geblickt haben. Und wenn wir da mal uns dran erinnern, da haben Leute das Indy 500 geguckt, die noch gar nicht wussten, so ungefähr, dass es das gibt. Und ja. Im Prinzip ist es positiv für die Formel 1, dass Fernando Alonso das macht. Aber wie schätzt du jetzt tatsächlich seine Chancen ein, dass er mit Toyota hier gewinnen kann? Es wäre natürlich der Super-GAU im positiven Sinne, wenn Toyota tatsächlich das erste Mal, natürlich konkurrenzlos, aber das interessiert natürlich niemanden eigentlich, in Le Mans gewinnt und dann noch mit Fernando Alonso. Man biegt das ja so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, es wäre allerdings Ironie des Schicksals, wenn das Auto mit Alonso relativ souverän führt und dann ja so am Sonntag gegen 11.30 Uhr munter ausrollt. Wie siehst du die Chancen von Fernando Alonso?
Also grundsätzlich sind die natürlich hervorragend. Ja, machen wir uns nichts vor. Toyota ist der einzige Werkseinsatz, der mit zwei Autos da fährt. Eigentlich müssen die das gewinnen. Nur das Schöne an Le Mans ist ja, dass Le Mans halt völlig verrückte Rennen produziert. Und über 24 Stunden reicht der kleinste Fehler, der kleinste technische Defekt, irgendwie ein Ausritt oder ein Regenschauer, der dich ausritt, damit halt alles ganz schnell vorbei ist. Also das hat man, ich weiß nicht, inwieweit unsere Hörer auch Le Mans verfolgt haben die letzten Jahre. Ich war 3-4 Mal als Berichterstatter auch dabei und habe dieses Rennen, mit dem ich vorher auch nichts anfangen konnte, wirklich lieben gelernt. Und Le Mans, das sagt mein Kollege Roman Wittemeyer auch immer, und das sagt ja die ganze Branche, Le Mans lässt dich gewinnen und nicht umgekehrt. Und das ist halt so das Ding. Also da kann ja Toyota ein Liedchen davon singen, das kann auch noch 2 Minuten vorher noch platzen. Und das ist die große Frage. Wenn es rein danach geht, wer ist denn da am besten vorbereitet, wer hat die größten Chancen, überhaupt gar keine Frage, dann kann eigentlich nur Toyota gewinnen. Aber die Frage ist halt, kommen die ins Ziel? Und Toyota intern wird man natürlich auch ein Interesse dran haben, dass das Alonso-Auto gewinnt. Ganz einfach, weil der Werbewert einfach viel, viel größer wäre. Also ich glaube, das muss man auch realistisch sehen. Und nach allem, was man so hört, ist Alonso da ja auch wirklich kein Schlechter. Also das ist nicht nur PR-Gag, sondern der nimmt das auch ernst. Ist da auch richtig gut unterwegs. Aber ja, schauen wir mal. Also Nico Hülkenberg hat es ja schon geschafft. Fernando Alonso. Es wäre halt für Le Mans irgendwie zu einfach, das zum ersten Mal zu gewinnen. Und jetzt erlaube ich mir noch einen kurzen Ausflug in die Richtung Toyota. Die haben ja diese unglaubliche Le Mans-Geschichte. Und irgendwie finde ich, wenn die das jetzt zum ersten Mal gewinnen sollten, das so quasi außer Konkurrenz zu tun, das wäre irgendwie schon ein Schatten auf dieser Geschichte oder auf diesem Sieg. Also ja, vielleicht wäre die Geschichte aus Toyota-Sicht sogar schöner, wenn die jetzt nochmal das Rennen ein-, zweimal verlieren und dann wieder gewinnen oder das erste Mal gewinnen, wenn wirklich wieder echte Konkurrenz da ist. Weil so bleibt halt irgendwie was haften im Sinn von, naja, ja klar, müssen sie ja auch.
Ja, richtig. Wobei natürlich, wenn man nur auf die Ergebnisliste in 20 Jahren guckt, dann wird da einfach nur Toyota stehen. Dann wird da nicht stehen, dass da Porsche und Audi und Peugeot und so nicht mitgefahren sind. Also das, ich glaube, das ist, ja, ist man sich bei Toyota, glaube ich, bewusst. Aber ich glaube, es ist ihnen relativ objektiv herzlich egal. Ich würde so weit gehen, dass ich sage, Toyota gewinnt. Ich glaube aber nicht das Auto von Fernando Alonso, sondern eben das Schwesterauto gewinnt. Das wäre, ey, du hast es gesagt, es wäre zu einfach. Wenn jetzt Fernando Alonso kommt dahin, gewinnt das Ding und alle sind super happy und er ist der große Star, weil es hat ja auch beim Indy 500 nicht geklappt, auch wenn es da sehr, sehr gut aussah. Deswegen, das glaube ich schon. Ja, insgesamt glaube ich ein sehr interessantes Rennen, denn auch Jenson Button nimmt ja teil. Also noch ironischer wäre es natürlich, wenn die beiden sich da ja so ein bisschen in die Quere kommen würden und Jenson Button Fernando Alonso abschießen würde. Also das würde ich sehr lustig finden. Auch Montoya ist ja vor Ort, fährt allerdings LMP2. Wär das eigentlich die kleine Triple Crown, wenn er jetzt den Klassensieg da holen würde?
Ja, könnte man wahrscheinlich so sagen. Aber Klassensieg ist natürlich nicht Gesamtsieg. Also in Wahrheit interessieren die Klassensieger auch niemanden mehr.
Das stimmt.
Ein paar Jahre später. Das stimmt. Also wenn man wirklich dann, klar, die Le Mans-Szene, die schaut da schon drauf. Aber globaler gesehen interessiert eigentlich nur der Gesamtsieg. So ehrlich muss man sagen. Also wenn du das wo in der Tageszeitung liest, bei uns, ja klar, da spielen auch die Klassen eine Rolle. Aber wir sind da halt echt Freak-Medium. Aber in einer Bildzeitung, selbst der Gesamtsieger muss da ja schon sich strecken, dass der in die Bild überhaupt reinkommt.
Das ist richtig, ja.
Wenn es Alonso ist, wird er wahrscheinlich drinstehen, aber ansonsten eher nicht. Also ich glaube, da ist echt nur der Gesamtsieg, was wirklich zählt. Ja. Was mir nicht klar war, um ehrlich zu sein, ist, dass Montoya hat ja mal Monaco gewonnen. Da war ich mir
ja, genau. Sicher. Genau, das ist, okay. Vergisst man, aber er hat Monaco gewonnen, er hat zweimal das Indy 500 gewonnen. Es sieht jetzt, muss man sagen, nach den Tests nicht so ganz gut aus für den Klassensieg, also da ist man relativ weit weg. Aber zum Beispiel, wo du es gerade gesagt hast, es ist so ein bisschen egal. Viele wissen auch gar nicht, dass Giancarlo Fisichella, glaube ich, zwei oder dreimal Le Mans schon in der Klasse gewonnen hat. Also das ist schon, das sind dann also so die Geschichten. Aber ich bin gespannt drauf. Wir werden sicherlich dann nächste Woche auch so ein bisschen drüber hier sprechen. Im letzten Take sprechen wir dann gleich noch über einen möglichen Verkauf von Force India. Also bleibt dran.
Hallo, hier ist Willi Landgraf, Mr. Zweite Liga. Und ich höre mein Sportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
So, ein letztes Mal sind wir zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. An meiner Seite ist immer noch Christian Nimmervoll. Und ja, wir reden jetzt mal so ein bisschen darüber, dass es jetzt scheinbar konkreter wird, was den Verbleib von Force India, vom Namen Force India in der Formel 1 angeht. Ja, es gab ja immer wieder Gerüchte oder auch Aussagen in die Richtung, dass man gerne das Team umbenennen möchte. Und jetzt gibt es ja eine ziemlich deutliche Ansage, möchte ich mal sagen, dass das Team vielleicht sogar verkauft wird, nämlich an einen großen Getränkehersteller. Vielleicht, Christian, kannst du da mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
Ja, großer Getränkehersteller ist relativ. Wir reden von
sagen wir Getränkehersteller.
Genau, das ist eine Energy Drink Brand in Großbritannien, die sich gerade versucht, auf den Markt zu kommen, so richtig. Wahnsinnig groß sind die noch nicht und Umsatzzahlen sind da auch noch sehr überschaubar. Ich habe das auch noch nie irgendwo gesehen, um ganz ehrlich zu sein. Aber schon seit Februar gibt es diese Gerüchte, dass Rich Energy eben versucht, möglicherweise auch mit anderen Partnern gemeinsam Force India zu kaufen und zu übernehmen. Mein Kollege Dieter Ranken hat dann auch ein paar Mal mit dem Verantwortlichen bei Force India, also konkret mit Robert Fearnley, drüber gesprochen. Uns wurde immer gesagt, da ist nichts dran, das sei eine Luftnummer. Jetzt gab es eine neue Geschichte rund um das Montreal-Wochenende im Telegraph, wo William Story, das ist der CEO von Rich Energy, sehr, sehr konkret und sich auch zitieren hat lassen, also nicht nur die Information gestreut, sondern mit Zitaten an den Telegraph gegangen ist und gesagt hat, wir legen 100 Millionen Pfund auf den Tisch. Also die Zahl wurde jetzt berichtet von der Zeitung, die hat er nicht gesagt, aber wenn man eins und eins zusammenzählt, weiß man ja, wo das herkommt. Und er hat auch gesagt, dass im Grundsatz sei man sich schon einig. Das ist relativ konkret. Am Wochenende in Montreal haben wir dann Robert Fearnley nochmal mit diesem Zeitungsbericht konfrontiert und ihn gefragt, was sei denn da jetzt dran? Und es gibt schon einen Unterschied zu den Aussagen von früher. Das war nämlich, damals wurde uns immer gesagt, das sind alles Hirngespinste und nicht wahr. Jetzt kommen die Aussagen dann schon so, dass da eine Hintertür offen bleibt, nämlich ja, wir haben noch keine Informationen dazu, sondern das sei ja Shareholder-Angelegenheit und die Teamführung sei damit nicht konfrontiert. Shareholder von Force India, das vergisst man ja manchmal, ist nicht nur Vijayamalia, sondern das ist auch der indische Mischkonzern Sahara, und immer noch haben die niederländischen Mols, also die Mol-Familie, da auch Anteile dran, 15% nämlich. So wie das momentan läuft, sagt mir mein Gefühl, dass da definitiv drüber gesprochen wird und dass man auch schon sehr weit ist. Ob es dann wirklich durchgeht, da kommen wir wieder zur Glaskugel, das weiß ich nicht. Aber die Art und Weise, wie halbherzig das nur noch dementiert wird, beziehungsweise dementiert eigentlich gar nicht, sondern wie man versucht, Antworten zu geben, ohne es zu bestätigen, das sagt mir schon, da ist was dran. Und ich glaube, dass das passieren kann, weil Vijayamalia hat ja bekanntlich Probleme mit den indischen Behörden.
So ein bisschen.
Das tut dem Team alles nicht gut, auch wenn es natürlich keinen unmittelbar direkten Einfluss jetzt hat. Also ich glaube, man wird da versuchen, eine Lösung zu finden. Und wahrscheinlich geht es darum, dass man prüft, ist denn dieses Rich Energy Konsortium oder wer auch immer da dahinter steht, ist das seriös, haben die Mittel zur Verfügung, dieses Team auch für ein paar Jahre zu finanzieren. Das ist ja auch eine richtige Frage, ist ja nicht damit getan, einfach Geld auf den Tisch zu legen und dann haben die aber nichts mehr, was die rein investieren können, weil das kostet natürlich auch im Betrieb was dann. Aber ich glaube, ja, da ist definitiv was dran. Ich glaube nicht, dass dieser Telegraph-Bericht, von dem wir jetzt sprechen, dass das eine Ente ist.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dafür klingt das zu definitiv.
Richtig.
Gibt es ja aber da auch noch das Gerücht, dass vielleicht auch da Mercedes so ein bisschen involviert ist und BWT. Was ist da dran?
Weiß ich nicht. Also kann ich nur im Grunde genommen nacherzählen, was in diesem Telegraph-Artikel drinsteht. Was ich schon weiß, ist, dass Force India bei Mercedes Rückstände hat, was die Motorenrechnungen angeht. Und dass man auf Mercedes-Seite dann sagt, vielleicht wäre das gar nicht so blöd, dass wir sagen, okay, wir drücken jetzt bei diesen Schulden ein Auge zu, dafür steigen wir da auch in irgendeiner Form als Shareholder ein oder vielleicht auch nur als indirekt sozusagen, indem man mit BWT irgendwie einen Deal findet, das Team zu übernehmen. Also da gibt es viele Konstellationen, ich weiß es natürlich nicht genau, aber da gibt es vieles, worüber man spekulieren kann. Was wir wissen ist, dass BWT zwar ja sich aus der DTM zurückgezogen hat, aber dass es da eine sehr, sehr enge Verbindung gibt, in Richtung Mercedes auch. Man munkelt ja auch, dass diesen Deal mit Force India und BWT überhaupt erst Toto Wolff oder zumindest das Umfeld von Toto Wolff eingefädelt hat. Also das ist alles quer verbunden und ergibt schon alles Sinn. Vielleicht wird es auch BWT, Mercedes mit Rich Energy gemeinsam machen, ich weiß es nicht. Gibt es viele Gedankenspiele, die da möglich sind. Letztendlich müssen wir, glaube ich, ein bisschen abwarten, aber die unwahrscheinlichste Möglichkeit, glaube ich, ist die, dass Vijayamalia in 10 Jahren da immer noch am Ruder sagen wird. Das kann ich mir am allerwenigsten vorstellen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber es ist ja so die Frage dann natürlich, nehmen wir mal an, Rich Energy kauft das dann? Bleibt dann BWT zum Beispiel Hauptsponsor? Oder ja, beißt sich das so ein bisschen? Oder hat vielleicht Rich Energy gar nicht so die Ambition, auch eine fahrende Getränke Dose da fahren zu lassen, so wie Red Bull. Wäre natürlich ganz interessant, wenn da zwei Energy Drink Hersteller gegeneinander kämpfen würde. Das ist so ein bisschen so mit den 80ern, da fuhren ja die Zigarettenpackungen gegeneinander. Jetzt sind es dann Energy Drinks vielleicht, aber es ist ganz interessant. Meinst du denn, nimm mal an, wir übernehmen das? Ich muss ganz ehrlich sagen, Rich Energy und Rich Racing, so, schwieriges Wort, klingt so ein bisschen nach 80er-Team, was in der Vorqualifikation ausscheidet, muss ich sagen. Meinst du, das könnte Force India helfen oder ja, geht es dann wieder in Richtung Spyker?
Das kann ich unmöglich beurteilen. Also dazu kenne ich viel zu wenig, was bei Rich Energy wirklich dahinter steckt und ob man das auch in erster Linie als Marketing-Gag sehen würde, um die Marke zu bewerben, oder ob man auch ernsthafte Ambitionen hat, ein Rennprogramm zu machen. Also ich glaube, daran wird es dann liegen, aber da fehlen mir Informationen. Also ich habe auch mit diesem William Story noch nie Kontakt gehabt, muss ich zugeben. Kann ich nicht beurteilen. Nur, eins ist klar, ich glaube, Force India kämpft, auch wenn man das sportlich jetzt gar nicht so mitbekommen hat die letzten Jahre, aber die kämpfen ja schon seit Jahren permanent eigentlich einen Überlebenskampf. Manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger. Das wieder in ein sicheres Fahrwasser zu bringen, wäre mit Sicherheit im Interesse des Teams. Ob ein Konsortium mit Rich Energy oder wem auch immer dieses sichere Fahrwasser wäre, das kann ich nicht sagen.
Ja, da hängen ja viele Faktoren dran. Also es kann in die eine Richtung gehen, es kann auch in die andere gehen. Dann stellt sich natürlich da auch die Fahrerfrage. Bleibt man dann bei Perez und Ocon? Ist generell eine interessante, glaube ich, Frage, wo Ocon nächstes Jahr fährt und wer dann Force India fährt. Das ist aber ein Thema, was an einem anderen Zeitpunkt, glaube ich, eher wichtiger wird. Jemand anders, der sich wieder mal in ein anderes Auto gefahren hat, quasi, oder zumindest, ja, halbwegs, ist Charles Leclerc, der wieder fantastische Leistungen im Rennen gebracht hat. Zehnter, hat jetzt, glaube ich, tatsächlich auch 10 WM-Punkte auf dem Konto und Marcus Ericsson, ja, wieder im Nichts der Tabelle, genauso wie Stoffel van Dorn. Meinst du, das ist jetzt, wird jetzt langsam konkreter, dass er nächstes Jahr Ferrari fährt, oder sagt man bei Ferrari, hier, guck mal bei Haas doch vorbei, oder bleib doch nochmal eine Runde bei Sauber, wir wollen dich, wollte ich noch ein bisschen ausbilden, weil letzte Woche haben wir über Jean Alesi gesprochen. Den hat man ja auch relativ schnell in das Ferrari-Cockpit gehievt. Das hat dann im Endeffekt nicht so gut so funktioniert. Also wie ist deine Meinung dazu?
Also grundsätzlich glaube ich, dass Leclerc vom Talent definitiv einer ist, der auf dem Weg in ein Ferrari-Cockpit irgendwann ist. Andererseits ist bei Ferrari halt die Fahrerpolitik schon immer so gewesen, dass die sich nie auf junge Fahrer eingelassen haben, sondern die haben die immer in Ruhe irgendwo anders ausbilden lassen oder überhaupt etablierte Fahrer eingekauft sozusagen. Wirklich immer etabliert. Also selbst McLaren ist ja ein Risiko gegangen, zum Beispiel mit Lewis Hamilton oder gut, Mercedes hat mit Bottas jetzt auch nicht wirklich ein Risiko geholt, da war bei Williams ja schon einigermaßen etabliert. Also es wäre sehr, sehr ungewöhnlich, sollte Ferrari tatsächlich Leclerc irgendwie die Möglichkeit geben. Ich glaube dann, dass es tatsächlich eher in die Richtung gehen würde, wenn die Kimi Räikkönen ablösen wollen unbedingt, dass man versucht, Daniel Ricciardo zu kriegen. Das halte ich für wesentlich wahrscheinlicher. Ich glaube schon, dass Leclerc für die ein Thema ist, dass die das sehr genau beobachten, dass die auch seine Karriere so ein bisschen mitplanen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass der im zweiten Jahr, so gut er sich auch macht, das ist völlig unbestritten, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass Ferrari ihn so früh schon reinsetzen würde.
Naja, aber bei Alesi hat man es ja auch gemacht. Also das, ja, der war auch nicht wirklich etabliert, genauso wie Gilles Villeneuve. Da muss man noch erwähnen, dass Jacques Villeneuve ja hier im Auto seines Vaters noch eine Runde gedreht hat vor dem Rennen. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube eher, dass Kimi Räikkönen nächstes Jahr auch nochmal im Ferrari sitzen wird. Aber ja, es ist natürlich dann auch eine zukunftsweisende Richtung, weil auch, ja, Sebastian Vettel wird, glaube ich, nicht ewig fahren. Ja, aber ist Charles Leclerc, wirklich schon so weit, dass er das theoretisch, nehmen wir mal an, Ferrari sagt, super Idee, machen wir, dass er das könnte, oder ja, sind die guten Resultate, die ja zweifelsfrei da sind, aber vielleicht vielleicht braucht er noch so ein bisschen. Wie siehst du das?
Ich glaube generell, dass ein Symptom der heutigen Zeit ist irgendwie, dass Dinge überstürzt werden. Und ich glaube, man sollte ihm lieber ein bisschen Zeit geben, zu reifen, zu wachsen, zu lernen, weil auch nach einem Jahr Formel 1 kennst du nicht jede Situation. Kannst du auch gar nicht kennen. Das sieht man ja bei Max Verstappen jetzt zum Beispiel. Der fährt, glaube ich, das vierte Jahr Formel 1 inzwischen und lernt immer noch ganz gut dazu. Und bei Ferrari ist der Druck, das kriegen wir ja außerhalb von Italien gar nicht so mit, aber der mediale Druck auf Ferrari ist unfassbar groß und auch auf die Fahrer. Das dann so einem jungen Fahrer zuzumuten, ich würde an Ferrari-Stelle und auch an Leclerc-Stelle sagen, lass uns lieber noch ein, zwei Jahre woanders machen, in aller Ruhe das aufbauen. Dann kommt er ein bisschen erfahrener und gesetzter da rein. Vielleicht auch schon wesentlich mehr etabliert, sodass er dann nicht neben einem Sebastian Vettel oder wer auch immer da dann Lead-Driver ist, gerade völlig untergehen würde. Weil ich glaube, nächstes Jahr würde Leclerc da jetzt hinkommen, wäre sonnenklar, dass er zumindest als gefühlte Nummer 2 starten würde. Da gibt's natürlich dann, so wie es auch bei Lewis Hamilton war, dieses mögliche Szenario, dass er einfach mit seinem Speed dann auch so eine Weltmeister-Lead-Figur zumindest fordert und da von Anfang an auf Augenhöhe ist. Das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Also ich glaube auch aus seiner Perspektive wäre, glaube ich, gut beraten, da noch ein, zwei Jahre woanders zu fahren. Es wäre einfach zu früh. Ich glaube, man muss nicht alles übers Knie brechen in der Formel 1. Der hat noch ein bisschen Zeit und Ferrari kann auch auf Nummer sicher gehen und Leclerc dann halt reinsetzen, wann es passt. Und man hat ja auch mit Sauber und Haas die Möglichkeiten, ihn zu platzieren. Also daran mangelt es ja auch nicht.
Das ist richtig. Gerade Haas finde ich da sehr interessant, weil ja, da scheinen beide natürlich relativ fest im Sattel zu sitzen. Allerdings war auch dieses Wochenende dann bei Haas wieder ja sehr grau, muss man sagen. Also nicht zu vergessen Romain Grosjean, der ja doch für Schlagzeilen gesorgt hat. Zum einen natürlich mit dem Murmeltier, was er überfahren hat. Ja. Große Story. Also merkt man auch, was beim Grand Prix hier los war. Und dann natürlich der Motorschaden in der Box. Also das habe ich auch noch nie gesehen, so glaube ich. Was war da los?
Ja, Motorschaden halt oder Turbo, das weiß ich jetzt im Detail gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber habe ich auch noch nie erlebt in der Form. Und wir haben echt schon viel gesehen, auch Michael Schumacher in der Aufwärmrunde. Ja. Aber der ist zumindest aus der Boxengasse rausgekommen. Also Grosjean ist ja echt aus der Box raus. Und sofort geht das Ding in die Luft mit einer riesigen Rauchwolke in der Boxengasse. Ja, er hat danach gesagt, man kann eigentlich fast nur noch lachen drüber, was momentan alles schief geht. Und Günther Steiner meinte dann auch zu diesem Murmeltier-Zwischenfall, also wenn du jetzt rausfährst und setzt dir zum Ziel, dieses Murmeltier zu erwischen irgendwie, dann wirst du es wahrscheinlich in 1000 Versuchen einmal schaffen. Grosjean hat es halt getroffen. Das ist irgendwie so, das ist sinnbildlich für das, wie es bei Haas momentan läuft und insbesondere bei Romain Grosjean. Aber das Glück wird sich da auch wieder drehen, glaube ich. Und eins muss ich auch sagen, das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Dieses Update, das Haas jetzt am Wochenende hatte, scheint Grosjean so ein bisschen besser zu liegen als Magnussen. Weil man hat das natürlich dadurch nicht gesehen, dass Grosjean im Qualifying ja ganz hinten stand, weil er eben gar nicht fahren konnte. Aber man hat das Gefühl, das kommt eher in die Richtung Grosjean wieder ein bisschen jetzt. Ist nur ein erster Trend, der kann auch ganz schnell wieder abgewürgt sein, aber ich glaube, dass wenn das Glück so ein bisschen dreht bei ihm und ihm diese Updates ein bisschen mehr helfen, als sie das bei Magnussen tun, dass wir dann vielleicht auch wieder eher in Richtung Zustand 2017 gehen bei Haas, als das jetzt der Fall war. Weil das hat uns ja alle überrascht eigentlich, wie klar Magnussen Grosjean im Griff hatte bisher.
Das stimmt. Also bisher war das nicht die Saison von Romain Grosjean. Ist ja auch der einzige Fahrer mit Sergej Sirotkin, der noch keine WM-Punkte gesammelt hat. Also ich glaube, da muss schon dann auch so ein bisschen was kommen. Er hat natürlich auch viel Pech. Man muss aber sagen, im Rennen war es dann doch eine relativ gute Leistung von Romain Grosjean, der glaube ich über 53 Runden auf den Supersofts dann verbracht hat und immerhin dann auf 12, glaube ich, war es vorgekommen ist. Also in dem Sinne war das schon ganz gut. Allerdings muss man natürlich so ein bisschen Leistung zeigen, weil sonst sitzt dann nächstes Jahr dann vielleicht dann doch Charles Leclerc drin, weil was ich dann doch nicht glaube.
Also die Frage ist natürlich, Ferrari weiß das besser als wir beide, in welche Richtung entwickelt sich Sauber gerade und in welche Richtung entwickelt sich Haas gerade. Die Frage ist, wird Haas 2019 überhaupt noch die wesentlich bessere Adresse sein als Sauber? Also richtig. Das würde ich jetzt auch mal vorsichtig bezweifeln.
Würde ich jetzt auch mal ein bisschen anzweifeln, weil man natürlich bei Sauber das Alfa Romeo Emblem dann da auf dem Auto hat und da will man sicherlich nicht um den letzten Platz kämpfen. Und diese Saison sieht es ja eigentlich bei Sauber auch relativ gut aus. Selbst Markus Eriksson hat ja schon Punkte geholt. Also ich glaube, er wird nächstes Jahr dann doch noch auch bei Sauber fahren. Ich glaube, er soll den Weg gehen, den Gilles Bianchi hätte gehen sollen.
Richtig,
der ja auch eigentlich 2015 hätte für Sauber fahren sollen. Ich glaube auch, dass man ihn nächstes Jahr noch nicht im Ferrari sehen wird. Also ich glaube bei Ferrari bleibt alles so, wie es ist. Das glaube ich tatsächlich. Abschließend noch zwei Tipps von dir. Erstens, wer gewinnt Le Mans?
Puh.
Kannst auch einen Außenseiter-Tipp nehmen. Kannst auch einen GT nehmen als.
Ja, also ich glaube schon, dass es Toyota machen wird und irgendwie glaube ich auch, dass es Alonso machen wird, weil ich glaube, man wird einfach alles dran setzen und Toyota steht ja auch dadurch, dass die eigentlich überlegen sein müssten, nicht unter Druck jetzt performanceseitig da ständig auf 120% zu gehen, was für die Zuverlässigkeit eigentlich sprechen soll. Also ich würde tippen auf Alonso tatsächlich.
Ja, ich sehe die Schlagzeilen dann schon vor mir, wenn man die Stallorder dann wieder auspackt und Fernando Alonso gewinnen lässt. Das wird, glaube ich, dann sehr schön. Das wirft ein sehr gutes Bild auf Toyota, auf den Sieg und auf Le Mans. Aber wir werden sehen. Und dann natürlich von dir als ausgezeichneten Fußballexperten noch der Tipp, wer wird Weltmeister?
Oh, Boah, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Ganz ehrlich, da habe ich keine Ahnung. Ich weiß, Italien ist nicht dabei.
Österreich ist auch nicht dabei, kann ich dir sagen.
Österreich ist auch nicht dabei, das habe ich mitbekommen. Nee, Deutschland, glaube ich, wird es nicht machen, weil ich habe da, das kam mir letztens irgendwie nach 2-3 Gläsern Wein, dass die Schlagzeile Deutschland gewinnt jetzt doch Russland. Irgendwie.
Das wäre komisch.
Nee, ja. Das kann nicht passieren. Ich weiß es nicht. Ich sag mal Brasilien, weil Brasilien hat es geschafft, dass sie Österreich schlagen in der Vorbereitung.
Was ja, Deutschland das ist natürlich, hat. Genau, Deutschland hat es nicht geschafft. Das ist natürlich die große Fußballnation, Österreich zu schlagen. Das ist natürlich, das muss man erstmal schaffen. Das ist ganz klar. Wir werden es sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei dir, Christian.
Bitte gerne.
Und natürlich bei euch Hörern auch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war jetzt natürlich so ein bisschen eine andere Ausgabe dadurch, dass Kevin nicht da war. Ich glaube, wir haben den kanadischen Grand Prix, aber sehr gut beleuchtet. Abschließend noch folgt uns auf Twitter und kommt in unsere Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans. Da könnt ihr mit uns noch weiter diskutieren, auch über diese Ausgabe und nächste Woche dann wieder in gewohnter Besetzung mit Kevin Scheuren. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.